Dann möchte ich mit meiner Predigt starten. Ich möchte beginnen mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich möchte jetzt danken für die letzte Woche, für alles, was geschehen ist, Herr. Und wir danken dir, dass du gnädig bist und warst und dass du so vieles auf den Weg gebracht hast, Herr. Und wir wollen jetzt einfach beten, dass du uns dein Wort zeigst und offenbarst, Herr, dass es in unser Herz fällt, ein guter Same, der wirklich Frucht bringt in uns und eine Frucht, die bleibt, die sichtbar wird. Und so segne jetzt diese Predigt und segne jeden Hörer in Jesu Namen, dass Glaube entsteht. Amen. Amen. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, das war vor 2 Wochen, war so das Schlüsselwort meiner Predigt täglich. Gott möchte täglich hinzutun, Gott möchte uns täglich bewässern und er möchte, dass wir täglich wachsen. Und das Wort täglich ist so wichtig. Wir haben uns eine Passage angeschaut in 3. Mose, Buch Levitikus, wo die Priester morgen für morgen hingegangen sind und das Feuer am Brennen gehalten haben. Also es ist eine Sache, angezündet zu werden, ist eine andere Sache, das Feuer am Brennen zu halten. Und diese Priester, ihr Job war es, dieses Feuer am Brennen zu halten. Sie haben das täglich getan. Und so habe ich das verglichen mit uns. Was braucht ein Feuer, damit es brennt? Ein Feuer braucht Sauerstoff. Sauerstoff steht für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Essenz, ist die Person, die uns Leben schenkt, die uns jeden Tag neu Leben einhaucht. Ohne den Heiligen Geist können wir kein Leben zur Ehre Gottes leben. Also ist der Heilige Geist total wichtig, damit das Feuer brennen kann. Was wir auch gesagt haben, ist, dass es Holz braucht. Es braucht Brennstoff. Ein Feuer, damit es gut brennt, braucht Holz. Und dieses Holz steht für das Wort Gottes. Der Unterschied zwischen Sauerstoff und Holz ist der, dass Sauerstoff gegeben ist und Holz, das musst du holen. Da musst du in den Wald gehen, du musst aufstehen am Morgen, du musst dir deine Klamotten überwerfen, die Axt mitnehmen und dann musst du anfangen, gutes Holz zu suchen, das zu verarbeiten und dann ins Feuer zu schmeißen, in dein Feuer. Die Feuerstelle ist dein Herz. Dein Herz ist die Feuerstelle. Das bedeutet, der Sauerstoff, der ist gegeben, der Heilige Geist ist da. Da müssen wir nicht groß irgendwas arbeiten, sondern einfach uns seiner Gegenwart bewusst werden. Guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann ist es so, dass in der Kraft des Heiligen Geistes wir auch die Kraft haben werden, mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Ja, die Bibel kannst du studieren, du kannst sie auch einfach lesen, du kannst darüber nachsinnen, du kannst sie meditieren. Also es gibt unterschiedlichste Arten, mit der Bibel zu arbeiten, da habe ich auch ein paar Wege gezeigt. Und was aber auch täglich geschieht ist, nicht nur, dass wir Holz hacken, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, sondern täglich säst du und du erntest auch. Es gibt dieses Prinzip von Saat und Ernte. Ich möchte mal was vorlesen und zwar steht es in 1. Mose 8, Vers 22. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist geschrieben worden, nachdem die Sintflut geschehen ist und die Arche war gebaut, ja, und Noah und seine Familie haben es überlebt. Und dann hat er Noah Gott geopfert und dann hat Gott versprochen, dass er das nie wieder tun wird. Und deshalb steht hier, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte. Und das ist ein göttliches Prinzip, nicht nur im Bereich Agrar, sondern auch in deinem Leben. Was du säst, das erntest du. Was du sagst, was du tust, was du denkst, das wird bestimmen darüber, wer du morgen bist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jeden Tag sehr bewusst leben. Und dass wir uns wirklich Gedanken machen, was mache ich heute? Was hat Gott heute für mich? Ansonsten vergehen Tage und es vergeht Zeit und Zeit ist so wertvoll und Zeit kannst du dir nie wieder zurückholen. Also es ist total wichtig, wie wir unsere Zeit investieren. Und das beste Zeitinvestment ist, dass du mit Gott unterwegs bist. Ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, Bibel lese oder Zeit mit Gott im Gebet. Das stimmt alles. Aber dass du 24/7 mit Gott unterwegs bist. Das Wort Gottes sagt, betet ohne Unterlass. Ja, sodass wir beständig in dieser Kommunikation mit Gott sind und in dem Bewusstsein, dass er jetzt hier ist, dass er jetzt neben mir steht, in mir ist sein Geist, dass jetzt er Werke vorbereitet hat für mich, in die ich hineingehen kann. Glaubst du, dass Gott Werke für dich vorbereitet hat? Wisst ihr, ich möchte nicht meine Saat nehmen und die säen, sondern das, was von oben kommt von Gott, das möchte ich säen. Weil was ich ernten möchte, ist das, was von oben kommt. Amen. Ich möchte himmlisches ernten. Der Charles Spurgeon, der hat Folgendes gesagt. Charles, sag mal alle Charles. Charles ist ein guter Mann gewesen. Und er hat was Gutes gesagt. Ein kleiner Glaube wird eure Seele in den Himmel bringen, ein großer Glaube den Himmel in eure Seele bringen. Und da hat er so recht. Wisst ihr, ich möchte nicht auf dem Minimum meines Lebens, meiner Kraft und meiner Energie leben. Ich möchte mit anderen Worten nicht voller Energie ins Bett gehen, sondern wenn ich am Abend ins Bett gehe, möchte ich müde sein, ausgelaugt sein. Wie Paulus gesagt hat, wie ein Glas voll mit Wasser bis zum letzten Tropfen ausgegossen. Wisst ihr, warum das so ist? Weil wenn du dich verausgabst, wenn du alles gibst, dann wird Gott kommen und er wird dir neue Kraft geben. Amen. Das Ding ist, die Frage ist, was tust du, wenn du ausgepowert bist? Mit was wo verbringst du deine Zeit? Mit wem verbringst du Zeit? Und wir suchen oft unsere Quellen der Kraft woanders. Meine Quelle der Kraft ist Gott allein. Amen. Gott allein ist die Quelle meiner Kraft. Gott allein ist der, der mir einen Samen in die Hand geben soll, damit ich säen kann, damit etwas Gutes hervorkommen kann. Gott allein ist meine Quelle für meine Kraft und ich möchte, dass der Himmel in mein Herz hineinkommt, dass der Himmel auf Erden kommt, nicht, dass ich in den Himmel komme. Wisst ihr, der Mann, der neben Jesus hing am Kreuz, der ist auch in den Himmel gekommen. Aber glaubt mir, mit dem Offenbarungszustand, den er dann hatte, als er wusste, wer Jesus ist, hätte er sich wahrscheinlich gewünscht, hätte ich das doch früher erkannt. Hätte ich so viel mehr investieren können und ich hätte so viel mehr zum Wachsen bringen können und ein Segen sein können für die Menschen da außen. Oft, so war meine Sicht, ja, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich mir gedacht, gut, ey, das mit dem Christsein ist ein bisschen schwierig, auch zeitweise ein bisschen langweilig. Und dann dachte ich mir so, das mache ich, wenn ich so 50, 60 bin. Ja, dann werde ich so richtig durchstarten. So, ne? Gott hat ja Abraham auch benutzt, da war er sehr alt. Ne? So, weißt du, und da kannst du etliche aufzählen, die Gott benutzt hat, als sie alt waren. Ne? Und da habe ich mir gedacht, gut, ich warte einfach ab, ja, und dann würde es schon laufen. Und dann habe ich aber erkannt, nein, das ist nicht ein Herz, das voll ist mit Jesus, das so spricht. Ein Herz, das voll ist mit Jesus, weiß, das beste Leben ist das Leben, wenn es geführt ist von Gott, geführt ist durch den Heiligen Geist. Das beste Leben ist, wenn du den Samen von oben nimmst und ihn ausstreust auf das Land und es wächst was Gutes. Und wenn ich jetzt so sehe, was ich erleben durfte in den letzten 10 Jahren allein hier in der Gemeinde oder auch in Schweden auf der Bibelschule, und Gott hat mir die Gnade gegeben, dass ich tatsächlich auch Menschen segnen konnte. Ich selbst wurde gesegnet. Und ich sehe, was hervorgekommen ist, was gewachsen ist. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, muss ich sagen, danke Jesus. Es ist nicht mein Verdienst gewesen, sein Verdienst, seine Gnade, seine Kraft, die er mir gegeben hat und die er auch dir gegeben hat. Ich bin mir sicher, dass so einige, wenn sie zurückschauen, schauen sie auf sehr viel Segen, eine Segensspur, die du hinterlassen hast. Aber heute möchte ich nicht über das Zurückschauen predigen, sondern ich möchte über das nach vorne schauen predigen. Es ist gut, mal zurückzublicken, mit einem dankbaren Blick. Nicht mit einem Blick der Verdammnis auf dich selbst, hätte ich doch das oder das oder das gemacht, weil das nimmt dich gefangen. Und wenn du so einen Blick auf dein Leben hast, dann wirst du nicht weiter vorwärts kommen. Also wir schauen mit einem dankbaren Blick zurück, so wie es im Psalm 103 heißt, ja. Lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und ich danke ihm für all die Wundertaten, die er getan hat in meinem Leben. All das Gute, was war, ich danke dir, Gott, dafür. Und jetzt möchte ich aber nach vorn schauen. Ein Mann hat mal gesagt, keine Ahnung, wer das war, Danken schützt vor Wanken. Die Miriam hat das gesagt, jawohl. Danken schützt vor Wanken. Also Danken bezieht sich einmal auf die Vergangenheit. Aber Danken schützt vor Wanken. Das bedeutet, wenn du deinen Weg in die Zukunft beschreitest, wirst du nicht wanken, wenn du stets dankst und bei Gott auftankst. Wenn wir vom Säen sprechen, wenn wir von der Zukunft sprechen, dann denke ich immer wieder an Hebräer 11,1. Vielleicht können wir das mal kurz einblenden, Hebräer 11,1. Der Glaube, sagt mal alle, der Glaube. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also, der Glaube realisiert das, was im Himmel vorbereitet ist, wie es Charles Spurgeon gesagt hat, wir holen das, was im Himmel ist, auf die Erde. Das ist, was Glaube tut. Der Glaube beschäftigt sich nicht mit den Dingen, die wir nicht haben. Ganz, ganz wichtig. Nochmal, der Glaube beschäftigt sich nicht mit Dingen, die wir nicht haben. Nicht mit Dingen, die wir gerne haben wollten. Der Glaube beschäftigt sich mit dem, was schon da ist im Himmel bei Gott. Der Glaube beschäftigt sich mit dem, was vielleicht noch nicht sichtbar ist, aber du siehst es schon, weil es im Himmel schon da ist. Also Gott hat etwas vorbereitet für dich, darauf schaust du. Der Glaube beschäftigt sich immer mit Gott, niemals mit Materiellem, immer mit Gott. Also der Glaube richtet deinen Blick nicht auf Dinge, die du willst und nicht hast und Dinge, die du vielleicht auch bei anderen Menschen siehst und am Ende kommt in dir so Neid hoch, Eifersucht hoch. Warum habe ich das nicht? Warum bin ich zu kurz gekommen? Warum bin ich nicht in eine reiche Familie hineingeboren? Warum hat mich keiner entdeckt, als ich ein Baby war? Ich habe so gut ausgesehen, ich hätte doch Babymodel werden können und dann hätte ich Schauspieler werden können und dann und dann und dann. Und Herr, so möchte ich jetzt beten, dass du mir das alles gibst. Das ist nicht Glaube. Das ist falsch verstandener Glaube. Das ist Torheit. Wisst ihr, was Glaube ist? Glaube ist, dankbar zu sein. Gott, du hast mich auf eine wunderbare, erstaunliche, ausgezeichnete Art und Weise gemacht. Du siehst mich und du sagst, das ist gut. Sag mal zu deinem Nachbarn, du schaust gut aus. Komm, sag ihm das mal, der braucht das. Wisst ihr? Es ist immer so lustig, ne? Wie dieser, sag mal deinen Nachbarn, Phrase. Ne? Wer liebt alles die, sag mal deinen Nachbarn, Phrase, wer liebt das? Wisst ihr, und das Witzige ist, wir Prediger wissen das, aber wir machen es trotzdem immer wieder. Es ist einfach gut, dass wir miteinander kommunizieren und interaktiv sind. Ja? Aber klar, du kannst es ihm dann auch vom Herzen später nochmal sagen. Ja? Okay, aber ihr seht, Gott hat dich auf eine erstaunliche, wunderbare, ausgezeichnete Art und Weise gemacht. Das ist Glaube. Ja, manchmal schaue ich in den Spiegel und denke mir, na, das schaut aber nicht so aus. Also es ist Glaube. Ich glaube das. Ich glaube, dass Manuel im Laufe des Tages wird dein Gesicht entschlackter und dann wirst du wieder besser aussehen. Keine Ahnung. Es ist Glaube, weißt du, wenn du schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast und dann aus dem Bett gehst und sagst, oh Herr, ich glaube, dass du mich auf erstaunliche, wunderbare Art und Weise gemacht hast. Es ist Glaube, manchmal ist es Glaube. Und wisst ihr, dann kommt Glaube ins Herz und du vergisst all das, was du gerne haben möchtest. Und dein Blick richtet sich auf Gott. Dein Blick richtet sich auf das, was dir schon gegeben ist. Und dein Blick richtet sich vor allem auf das, was er dir noch geben wird. Hast du Glaube dafür, dass Gott noch etwas bereithält für dich? Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott etwas bereithält für dich. Für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Gott hat noch nicht das letzte Wort gesprochen, ihr Lieben. Gott ist immer noch dabei, er redet, er ist lebendig, er hat was für dich. Es ist so wichtig, dass wir anfangen zu glauben, deswegen predige ich es in eure Herzen hinein und in mein Herz auch. Ja, weil ich weiß, da wartet noch ein drittes Kind auf mich. Halleluja. Jetzt kommt die Blanka unter Druck. Jetzt kommen die Blanken unter Druck. Ja, aber es hat alles seine Zeit. Halleluja. Gott sei Dank gibt Gott uns nicht immer sofort das, was wir wollen. Amen. Sondern Gott hat seine Zeit. Der Glaube bringt dich durch diese Zeit des Wartens. Meine Mutter hat vorhin diesen Satz gesagt, der war sehr wertvoll. Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Moment mal. Aber es ist von der Bibel genommen. Ich zitiere meine Mutter. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Wisst ihr, was das Heilmittel ist? Der Glaube an Jesus. Ich habe das selbst erlebt. Wir haben lange gewartet für das, was Gott bereitgehalten hat für uns. Doch manchmal wollte ich es früher, als er es mir geben wollte. Und das hat mein Herz krank gemacht. Und dann war es wieder wichtig, einfach zu vertrauen, dass Gott niemals zu spät kommt. Wisst ihr, es war eine Zeit, wo ich säen durfte. Und säen ist nicht immer leicht. Säen, du musst raus aufs Feld, du musst was tun. Ernten auch. Aber ernten, du kriegst ja was. Also macht das Tun viel mehr Spaß. Das sehe ich jetzt auch mit den Zwillingen. Ich habe mehr zu tun als je zuvor. Und realisiere jetzt erst, Mensch, wie viel Zeit ich hatte. Aber, ja, die ganzen Eltern wissen Bescheid, ne? Oh Mann, ich sag's euch, meine Frau ist echt eine Heldin. Meine Frau ist echt eine Heldin. Da realisiert man erst, wie viel Zeit man hat, aber man erntet gerne, weil da ist so eine Liebe, du siehst, was du kriegst und wofür du es tust. Und dann siehst du, wie die Dinge einfach heranwachsen oder die Kinder in meinem Fall und es ist einfach richtig gut. Also, aber trotzdem gibt es diese Durststrecken. Ich möchte heute mit euch die Person Josua beleuchten und zwar kurze Story zu Josua, wer er ist und wer er war. Josua war ein junger Mann, der in der Sklaverei aufgewachsen ist, also ein Israelit und ist unter der Sklaverei Ägyptens aufgewachsen. Er wusste sehr wohl um die Verheißungen Gottes Bescheid, er wusste, was Gott für sein Volk hat und Mose kam dann und Josua hat dann erlebt, wie Mose unter der Kraft Gottes, unter der Leitung des Heiligen Geistes das Volk aus der Sklaverei hinausgeführt hat. So, und Josua war derjenige, der eigentlich, wenn du dann so die Geschichte liest, ab dem Zeitpunkt der Befreiung aus der Sklaverei, siehst du, dass er eigentlich ständig mit Mose auch erwähnt wird. Also kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich ein Jünger von Mose war, einer, in den Mose sich hinein investiert hat. Wir lesen von dem ersten Kampf oder Krieg, der in der Wüste stattgefunden hat. Das kamen die Amalekiter und haben die Israeliten überfallen. Und dann war es Josua, der das Heer angeführt hat. Also Josua wurde beauftragt von Mose, führ du mein Heer in den Kampf. Und Mose hat auch gekämpft, aber in einer anderen Art und Weise. Er war oben auf dem Berg und hat gebetet und hat die Hände nach oben gehalten. Und beides war total wichtig. Josuas Kampf war wichtig. Wenn der nicht gekämpft hätte, hätten sie nicht gewonnen. Und genauso aber auch das Gebet Mose. Wenn er nicht gebetet hätte, hätten sie nicht gewonnen. Hätte er nur gebetet und keiner gekämpft, hätte keiner gewonnen. Oder die Amalekiter am Ende. Aber hätten die nur gekämpft, er nicht gebetet, genau dasselbe. Also sehen wir, es geht Hand in Hand. Ja? Es geht Hand in Hand. Wir brauchen sowohl das Gebet als auch das Tun. Werke für Gott, Glaubenswerke. Und es war tatsächlich ein Glaubenswerk, dieser Sieg. Und dann sehen wir einfach, wie Josua dann als nächstes, wo erwähnt wurde, war er einer von 12 Kundschaftern, die in das Land hineingeschickt wurden, in das verheißene Land. Und bis dahin hat er schon eine ziemliche Strecke hinter sich gehabt in der Wüste. Und dann ist er dort in das Land. Und von diesen 12 Kundschaftern können wir uns noch an zwei Namen erinnern. Und das ist Josua und Kaleb. Warum kann man sich an ihre Namen erinnern? Weil sie geglaubt haben. Die anderen, keiner weiß, wie sie heißen. Und wisst ihr, das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass die, als sie das Land gesehen haben, nur die Probleme darin gesehen haben. Das ist genauso, wie wenn ich mir Kinder wünsche, aber die ganze Zeit nur daran denke, wie schwer die Erziehung wird, wie schwer es sein wird, wenn ich Windeln wickeln muss, wenn ich die Kinder Windeln wechseln, danke. Ja, mein Gott, ich bin schon ganz durcheinander, weil wir zwei haben, das ist ja der doppelte Mist im Endeffekt. Ja, und stinkt auch doppelt. Und also, ja, wenn du dich natürlich nur mit solchen Sachen beschäftigst, dann willst du am Ende keine Kinder, ja. Und so, glaube ich, war es auch mit den Kundschaftern, die haben auf dieses Land geschaut und haben nur das Negative gesehen. Die haben natürlich die offensichtlichen Riesen darin gesehen. Und die haben gesagt, die sind zu stark, die sind zu groß, die sind einfach uns überlegen, wir haben keine Chance. Und Josua und Kaleb haben gesagt, hört zu, das stimmt. Aber der, der in uns ist, ist größer als der in der Welt. Sie wussten, dass ihr Gott größer ist. Warum wussten sie das? Weil sie eine Beziehung zu ihm hatten, und zwar täglich. Sie waren täglich Holzhacken. Ich kann euch gleich noch, kann gleich noch mal bestätigen und lesen, dass sie wirklich täglich Holz gehackt haben, diese Männer. Die haben sich täglich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Sie waren sich der Gegenwart Gottes bewusst. Als sie in dem verheißenen Land standen und die Riesen gesehen haben, haben sie einen noch viel größeren hinter den Riesen gesehen. Und das war Gott selbst. Worauf schaust du? Der Glaube beschäftigt sich mit Gott. Ihr Glaube hat sich nicht mit dem Land beschäftigt, primär erstmal, nicht mit dem Land beschäftigt, auch nicht mit den Riesen. Was haben sie gesagt? Die fressen wir wie Brot, fressen wir die. Ich wollte schon sagen, wie Gras, Brot war es, danke. Wir fressen die wie Brot. Und die anderen haben gesagt, wir sind das Brot. Kennt ihr Bernd das Brot? Die anderen 10 Kundschafter, stellt euch vor, die waren Bernd das Brot, die werden gefressen von den Riesen, ja. Ja, da lacht er, wer kam später, wer kam. Also ihr seht, Josua und Kaleb waren Männer mit einer anderen Gesinnung. Männer eines anderen Glaubens. Die anderen hatten auch Glauben, aber Glauben in sich selbst, und haben sie realisiert, wenn ich auf mich schaue, sehe ich, ich kann die nicht besiegen. Josua hat auf sich geschaut, hat gesagt, das stimmt, hat auf Gott geschaut, wir können es schaffen. Und dann haben sie unterschiedliche Berichte gebracht, 2 Berichte. Die 10 haben gesagt, wir schaffen es nicht. Josua und Kaleb haben es gesagt, wir schaffen das. Und ich denke, dass Josua zu dem Zeitpunkt so zwischen 30 und 40 Jahre alt war. Und auch Kaleb war so um die 40. Und dann lesen wir weiter, dass eigentlich die gesamte Generation von Josua und Kaleb inklusive Mose niemals in das verheißene Land gekommen sind. Niemals. Die sind alle in der Wüste verendet. Warum? Weil sie keinen Glauben hatten. Jetzt blicken diese ganzen Leute, ich möchte euch damit hineinnehmen, stellt euch das mal vor, da ist diese Generation, sie schaut zurück auf eine Art und Weise, wie Gott sie aus diesem Land geführt haben. Wunder um Wunder sind geschehen. Die haben alle Manna gegessen, das vom Himmel geflogen ist. Die haben gesehen, wie Gott Wunder getan hat. Sie haben nach hinten geschaut und haben Wunder gesehen. Aber als sie dann nach vorne geschaut haben, haben sie keine Hoffnung gehabt. Kein Glauben gehabt. Und es hat sie so dermaßen eingeschränkt und sie so dermaßen gelähmt, und Gott hat eine Tür verschlossen, dass sie alle in der Wüste gestorben sind. Bis auf Josua und Kaleb. Und jetzt möchte ich eine Passage lesen, da war Josua wahrscheinlich so um die 70 bis 80 Jahre alt. Josua 1, 1 bis 9. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Leute, das ist schon allein Hammer, ja? Also er war ein Diener des Mose. Josua war ein Mann mit einer exzellenten Herzenshaltung. Also er war keiner, der irgendwie versucht hat, vor seiner Zeit sich etwas zu nehmen, sondern er hat auf Gott gewartet, indem er auf Gott geschaut hat, obwohl er in der Wüste war, nochmal weitere 40 Jahre. Und dann heißt es hier, er war ein Diener von Mose. So, der ist gestorben. Und wenn du jemanden so lange Zeit gedient hast und diese Person dann weg ist, dann ist es so, als ob du ins Bodenlose fällst. Ich bin der festen Überzeugung, dass für Josua das nicht einfach so leicht war. Ah, Mose ist gestorben, jetzt geht's halt weiter, ne? Ich bin der Mann. Ich denke, der war richtig, ich meine, das hat ihn berührt, und er war bestimmt in Trauer und hat sich gedacht, hey, wie soll es mit uns weitergehen? Mein Knecht Mose ist gestorben, Vers 2. So mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Wisst ihr, das ist so lustig mit Gott, ist so Hammer mit Gott. Da ist Mose gestorben und es Erste, was er danach sagt zu Josua, ist: Ich fordere dich heraus. Du bist jetzt der Mann. Geh. Also, ich wäre vielleicht, wenn ich Gott gewesen wäre, ein bisschen sensibler gewesen. Ne? Er sagt mir: Hey, Josua, komm her, ich tröste dich. Du Armer, jetzt ist der Mose weg. Ne? Ich bin zwar auch noch da, aber gut, siehst jetzt gerade nicht so vielleicht. Hör mal zu, ne, Josua, komm, steh wieder auf, leck die Wunden, jawohl, passt alles. Nein, Gott ist anders. Er hat ihm das nochmal ganz klar gesagt: Mose ist gestorben, Josua, so mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt immer noch nicht irgendwie der Trost, den er ihm geben möchte oder irgendwas, sondern dann kommt: Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Das ist eine Verheißung. Also erstmal die Herzenshaltung, die wir im ersten Vers sehen. Er war ein Diener des Mose. Dann zweitens, er wurde herausgefordert von Gott. Und drittens, er hat eine Verheißung bekommen. Ich möchte mal bei der Verheißung innehalten. Es ist total wichtig, dass wir wissen, was Gott uns verheißen hat, was Gott uns versprochen hat. Ohne Verheißung wirst du einfach die Flinte ins Korn werfen und nicht weiterlaufen. Und am Ende schaut es so aus, dass du im Endspurt deines Lebens, dass du nicht mehr rennst, sondern dass das Leben dich rennt, dass du vom Leben gelebt wirst. Ich möchte nicht vom Leben gelebt werden, sondern ich werde das Leben leben. Ich werde Akzente setzen, ich werde glauben, ich werde mit Gott gehen, der vor mir ist, der hinter mir ist, der neben mir ist, der in mir ist. Und jetzt geht es weiter, Vers 4, von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Jetzt wird es ermutigend. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Das ist sehr ermutigend. Ich meine, der war ja auch mit Mose gewesen. Der hat gesehen, wie Gott mit Mose war. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und das möchte ich dir heute zusagen. Das ist eine Verheißung. Gott hat dir verheißen. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde dich nicht verlassen. Und ich weiß, dass hier Leute sitzen, ihr habt euch an bestimmten Tagen verlassen gefühlt, aufgegeben gefühlt. Als ihr gebetet habt, dachtet ihr, ihr sprecht gegen eine Wand. Als du schlafen warst, hast du dich in den Schlaf geheult. Und als du aufgewacht bist, war es immer noch nicht besser. Aber es kommt der Moment, wo die Sonne wieder aufgeht über deinem Leben. Es kommt der Moment, wo Gott dich heimsucht, inmitten deiner Finsternis, inmitten deiner Trauer, inmitten deiner Schmerzen. Gott ist da. Gott ist da. Beschäftige dich mit ihm. Schau auf ihn. Und hör nicht auf, ihn zu suchen. Manchmal wollen wir Gott fühlen in solchen Momenten, in Momenten der Trauer und des Schmerzes. Aber Gott möchte nicht, dass du ein gefühlsgeleiteter Christ bist, sondern selbst wenn das Gefühl ausbleibt, möchte er, dass du glaubst, dass alles, was er sagt, die Wahrheit ist. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Dass Gott mit dir ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Glaub mir, für Mose war es auch nicht immer so vom Gefühl her, Gott ist mit mir, aber Gott war mit ihm. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Vers 6, sei stark und mutig. Das ist das erste Mal, wo Gott das zu ihm sagt. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, zweites Mal, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Also wir lesen jetzt von zweimal, wo er sagt, sei stark und mutig. Sei stark und mutig, auch wenn du das Land noch nicht erobert hast, es ist dir schon gegeben. Der Glaube beschäftigt sich mit dem, was schon da ist, nicht mit dem, was du noch willst. Es ist schon da, es ist gegeben. Und was du jetzt tust, ist das, dir zu nehmen, was dir gehört, zur rechten Zeit, die Gott gesetzt hat. Josua ist gegangen, hat sich das alles angehört, hat gesagt: Alright, Erbe ausgeteilt, super, ich hol's mir. Und dann steht hier aber: Du kannst es dir nicht einfach holen, sondern es gibt eine Voraussetzung dafür, dass du es wirklich bekommst. Sei recht stark und mutig, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst. Ich möchte auf das Wort handeln hier eingehen. Handle nach dem ganzen Gesetz. Mit anderen Worten, Holzhacken allein ist nicht genug. Das Holz muss in das Feuer geschmissen werden und dort muss es verarbeitet werden und dann musst du entsprechend handeln. Dann kommt dieser Rauch hoch, das verarbeitete Holz ist der Glaube, weil aus dem Hören des Wortes Gottes kommt der Glaube. Also wenn du dein Holz verarbeitest, ins Feuer schmeißt, kommt Glaube nach oben, der steigt auf zu Gott. Gott sieht deinen Glauben, Gott belohnt deinen Glauben. Ich rede gerade schnell, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Gott belohnt deinen Glauben. Und dann gehst du im Glauben und was du tust, ist das, was Gott dir gesagt hat. Das Wort Gottes setzt sich um in deinem Leben. Handle nach dem ganzen Gesetz. So sollte es Josua tun. Mit anderen Worten, hier hast du die Verheißung, handle nach dem Gesetz. Nicht nur, dass du in dieses Land gehst, sondern wie gehst du da rein? Wir können uns Dinge holen in einer unrechtmäßigen Art und Weise. Das haben wir bei Jakob gesehen, als er seinen Bruder betrogen hat und bestohlen hat eigentlich. Jakob mit Esau, Erstgeburtsrecht und der Segen. Das war eine unrechtmäßige Art und Weise, wie er sich das ergaunert hat. Und Gott möchte hier Josua aufzeigen, du kannst es dir holen, aber achte darauf, wie du es tust. Mit anderen Worten, das Wort Gottes muss sich festsetzen in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit, in deinem Herzen, dass du mit der richtigen Herzenshaltung in dieses Land gehst. Und dann wirst du überall Erfolg haben. Wisst ihr, Jakob hatte Erfolg am Ende, aber er hatte erstmal nicht überall Erfolg. Ja? Und dann ist Gott mit Jakob umgegangen und ist ihm da begegnet und hat ihn dann verändert und dann wurde Jakobs Name Israel. Also hat Gott mit seinem Charakter gearbeitet und wenn Gott mit unserem, also wenn das Wort in unser Herz fällt und wenn wir dann danach handeln, dann werden wir überall Erfolg haben. Jetzt geht's weiter. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Also ihr seht, einmal sollen wir danach handeln, dann soll es nicht von unserem Mund weichen. Also wir sollen auch darüber reden. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Jetzt kommt Nachsinnen. Also sollen wir auch darüber nachdenken, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln. Jetzt kommt wieder dieses Handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also, erstmal sagt er, handle nach dem ganzen Gesetz. Und jetzt geht Gott ins Detail, weil anscheinend ist es Gott sehr wichtig, dass er nicht nur danach handelt, sondern es soll nicht von deinem Mund weichen. Proklamiere das, was Gott dir verheißen hat. Proklamiere das, was Gott dir versprochen hat. Da sind so viele Verheißungen, die verbuddelt sind im Wüstensand, weil du Wüstenzeiten hinter dir hattest. Du hast Verheißungen genommen, du hast die unterwegs verloren, die sind irgendwo im Wüstensand verbuddelt, irgendwo in der Tiefe deines Herzens. Und es ist an der Zeit, den Sand wegzunehmen und das auszugraben und das rauszuholen. Proklamiere die Verheißungen Gottes. Proklamiere das Wort Gottes. Fang an, mal das Wort Gottes zu beten. Fang mit den Psalmen an. Ich glaube, mein Vater in seiner schwersten Zeit, da hast du die Psalme gebetet, richtig? Manchmal, wenn alles schwindet, wenn deine Seele richtig, richtig down ist und du nicht weißt, was du beten sollst, bete Wort Gottes. Fang an, das Wort laut zu proklamieren. Manchmal, da schallt es in uns unsere eigenen Gedanken, die destruktiv sind, die voller Zweifel sind, die voller Missmut sind, die kommen hoch und die sind so laut, die schreien uns förmlich an. Und dann ist es wichtig, dass wir aufstehen und sagen, nein, Gott hat gesagt. Wie Jesus, als er in der Wüste war. Aber Gott hat gesagt. Aber das Wort Gottes sagt. Und manchmal, wenn wir ganz religiös sind, kommt uns Wort Gottes. Aber Wort Gottes verbunden mit Zweifel kann negativ für dich sein. Wort Gottes verbunden mit Glaube, das ist, was das Wort Gottes wieder von Gott kommen lässt und nicht von dir selbst. Also, es soll nicht von deinem Mund weichen, du sollst darüber nachdenken, beschäftige dich mit dem Wort Gottes, beschäftige dich mit den Verheißungen in deinen Gedanken. Und Aber wenn du nur davon redest und nur darüber nachdenkst, wird nichts passieren. Du wirst das Land dennoch nicht einnehmen. Also musst du auch danach handeln. Und wenn du dann danach handelst, wirst du zum Ziel gelangen und Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, und jetzt kommt das dritte Mal, sei stark und mutig im Vers 9. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. So, und das ist jetzt das Allerwichtigste. Das Wort Gottes ist uns gegeben, aber die wichtigste Zusage ist die, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Gott ist mit dir, egal wo du dich jetzt befindest und wo auch immer du hingehen wirst. Gott wird mit dir sein. Gott Immanuel. Nicht umsonst heißt diese Gemeinde Immanuel und nicht Manuel. Danke übrigens für den Namen. Der ist gut. Besser als ein Spaß. Ja, das war nur Spaß. Alles cool, du hast auch einen schönen Namen. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, dass ich so einen wunderbaren Namen habe. Ja. Oh, wie schön dieser Name ist. Nein, Spaß. Nein. Sein Name. Psalm 1. Jetzt möchte ich das mal verbinden, okay? Nehmen wir Josua 1. Ist leicht zu merken. Josua 1, Psalm 1. Josua 1, Psalm 1. Schauen wir uns mal Psalm 1 an. Da steht Vers 1 und dann bis 6 wollen wir lesen. Da steht Folgendes. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht, genau dasselbe, wie er Josua gesagt hat. Sinn darüber nach, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum und so schaut jetzt Erfolg aus, okay? Also zu Josua hat er gesagt, du wirst Erfolg haben in allem, was du tust und du wirst zu deinem Ziel gelangen. Und jetzt kommen wir hier, ich möchte über das Ziel sprechen. Was ist denn das Ziel? Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das steht dafür, dass du tief und fest verwurzelt bist im Haus des Herrn. Da, wo das Wasser von Gott herkommend fließt. Da, wo beständig Fluss da ist, da, wo kein Tümpel ist, sondern ein reisender Fluss. Und wenn du an diesem Fluss gepflanzt bist und dort tief deine Wurzeln schlägst, dann bist du erstmal wie ein Baum. Du kriegst Kraft, du kriegst Stärke. Vielleicht von außen nicht sichtbar, aber dein Wurzelwerk ist riesig. Und das ist genau das, was bei Josua passiert ist in dieser Zeit, wo er in der Wüste war. 40 Jahre, er hat den Glauben nicht verloren, ihr Lieben. Warum? Er war zwar in der Wüste, aber geistlich gesehen war er gepflanzt an einem Wasserbach. Und auch du kannst dich vielleicht äußerlich gesehen in einer Wüste befinden, in einer Wüstenzeit, finanziell oder in Beziehungen deiner Familie, ich weiß es nicht. Aber vom Herzen her bist du gepflanzt an diesem Wasserbach. Und von dort kommt deine Kraft. Er ist deine Quelle. Und dann kannst du aufblühen und Dinge werden geschehen und du wirst Erfolg haben und du wirst gelingen haben. Josua hat sich diesen Glauben bewahrt inmitten der Wüste. Aber ich bin mir sicher, dass doch irgendwo nach 40 Jahren Zweifel wieder kam. Und er gesagt hat, Gott, ich meine, bist du dir sicher, können wir das wirklich schaffen? Können wir wirklich das Land einnehmen? Deswegen dreimal musste Gott ihm sagen, sei stark und mutig. Sei doch stark und mutig. Ich werde dich dahin führen. Tu genau das, was du immer getan hast. Bleib an meinem Herzen dran. Bleib bei mir. Glaub an mich. Glaub meinen Verheißungen. Ich führe dich in dieses Land. Und Josua erinnert mich ein bisschen an Jesus. Jesus führt uns auch in ein Land. Josua war auch schon mal in dem Land. Er war der Einzige mit Kaleb zusammen dieser Generation, der schon mal im Land war, als Kundschafter. Und auch Jesus war im Himmel, ist jetzt auch immer noch im Himmel, aber er war im Himmel. Also Josua ist einer, der wusste, wie kostbar und herrlich dieses Land ist. Und das musste er dem Volk geben. Er musste ihnen zeigen, wie Hammer dieses Land ist, wie wertvoll es ist und wie toll es ist und wie genial es ist, wenn wir dort einziehen und es einnehmen. Und da ist Kampf angesagt und wir werden kämpfen und wir werden überwinden. Jesus, der aus dem Himmel kam, auf die Erde kam, Jesus war auch auf der Erde, wie Josua auch 40 Jahre in der Wüste. Er konnte mitfühlen. Er wusste, wie hart es ist. Jesus wusste es auch. Jesus weiß es. Aber jetzt sagt Jesus, folg mir nach, ich führe dich in dein Land. Und das ist, was Glaube tut. Glaube schaut auf Jesus. Und alles, was du tust, ist, du folgst Jesus Schritt für Schritt. Beschäftige dich nicht mit dem, was irgendwo 15, 20 Jahre vor dir liegt. Beschäftige dich mit dem morgigen Tag. Geh Schritt für Schritt. Josua ist Schritt für Schritt gegangen. Jesus sagt zu uns, folgt mir nach. Ich führe dich dahin. In Matthäus 28 lesen wir von dem großen Missionsbefehl. Und in dem Missionsbefehl lesen wir, dass sie das Evangelium predigen sollen in der ganzen Welt, dass sie die Menschen taufen sollen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt aber zum Schluss noch eine Verheißung und damit endet er. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ist es nicht interessant, das Letzte, was Gott zu Josua gesagt hat, ist, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Und Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Mit anderen Worten, egal wie viele Jahre noch vor dir liegen, eins kannst du dir gewiss sein, Jesus ist mit dir. Egal was kommt, er wird den Sieg dir geben. Egal was kommt, schau auf ihn, folg ihm nach, Schritt für Schritt. Glaube nur für all das, was er vorbereitet hat für dich. Ich glaube, damit möchte ich jetzt abschließen, dass Gott eine geniale Zukunft für uns als Gemeinde auch vorbereitet hat. Ich glaube fest daran, dass Gott diese Gemeinde gesetzt hat, auch für die nächsten Jahre. Und ich sehe, was ich jetzt sehe, ist eine Generation. Eine neue Generation, die kommt. Josua hat auch eine neue Generation vor seiner Nase gehabt. Die waren alle jünger als er. Und er hat diese neue Generation in dieses Land geführt. Und ich verspüre stark in meinem Herzen, und es ist prophetisch, euer Job, die ihr schon lange in dieser Gemeinde seid, euer Job, die ihr schon ein gewisses Alter erreicht habt, ist, hier zu bleiben, euch zu investieren in die Neuen, die kommen werden. Ohne euer Investment werden sie es nicht schaffen ins verheißene Land. Ich hoffe, ihr wisst das. Josua wurde ausgewählt von Gott, dass er sie, diese neue Generation, hineinführt in das neue Land. Und so auch wir, ich denke, wir sind eine Generation von Josua. Und wir sind berufen, die nächste Generation ins neue Land zu führen. Und ich mache jetzt ganz bewusst diesen Vergleich, weil ich den so von Gott bekommen habe. Ich sage nicht, hier sitzt eine Generation Mose, sondern ich sage, hier sitzt eine Generation von Josuas. Ihr werdet das Land sehen, nicht nur sehen, ihr werdet reingehen. Und ihr werdet nicht alleine reingehen, sondern ihr werdet eine ganze neue Generation hineinführen. Diese Gemeinde hat eine Zukunft. Und wenn ich so auf meine Kinder schaue und all die Kinder, die im Moment geboren werden oder die gerade noch im Bauch sind und die noch in sämtliche Bäuche hineinkommen werden, das ist unser Job, Leute, die hineinzuführen in das Land. Es ist unser Job, sie an der Hand zu nehmen, ihnen zuzusprechen. Gott ist mit uns. Es ist wichtig, dass sie an dir sehen, dass Gott mit dir ist. Wisst ihr, Gott hat mich so herausgefordert in der letzten Zeit, als ich die Kids bekommen habe, habe ich erst mal 10 Tage gefastet. Ich habe gesagt, einmal wollte ich natürlich auch ein bisschen abnehmen, weil ich habe zugenommen. Und dann, das viel Wichtigere war einfach, ich wollte mich vorbereiten auf diesen neuen Abschnitt. Ich sage, Gott, es ist eine riesen Herausforderung, in diesen Zeiten Kinder großzuziehen. Und nicht nur meine leiblichen, sondern auch unsere geistlichen Kinder. Da ist so eine Bedrängnis in dieser Welt. Eine Bedrängnis, die vielleicht nicht körperlich stattfindet, wie in anderen Ländern, wie Nordkorea und so weiter, arabische Länder. Aber es ist eine Bedrängnis, die da oben im Kopf stattfindet. Meine Güte, es ist so schwer, einen klaren Kopf zu bewahren, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich möchte nur mal sagen, einfach mal ein Statement, ja, der Kirchentag der evangelischen Kirche ist nicht das, was Gott sich gewünscht hat. Ihr Lieben, wenn man irgendwelche komischen Dinge auf den Boden malt, damit man sich irgendwie mit seinem Geschlecht wieder anfühlt. Strange, weird, das ist nicht das, was Gott für uns hat. Es ist wichtig aufzustehen. Du bist wichtig in der ganzen Sache. Er möchte dich aufstehen lassen und er spricht dir zu, sei stark und mutig. Vielleicht kommst du genau aus dieser Phase, wo du sagst, hey, ich verliere. Ich hab einen Verlust Moses gegangen. Vielleicht verlierst du deinen Platz, den du bisher hattest in der Gemeinde. Vielleicht verändern sich Dinge. Aber ich möchte sagen, Gott hat einen neuen Platz für dich. Gott wird dich nicht entwurzeln und wegschmeißen, sondern er nimmt dich einfach nur ein Stückchen weiter. Er hat dich zum Segen gesetzt. Niemand kann den entwurzeln, der gepflanzt ist wie ein Baum an Wasserbächen. Weil dieser Baum kann nicht entwurzelt werden. Er wird Frucht bringen zur gegebenen Zeit. Diese Zeit, sie kommt. Wenn du das glaubst, dann steh auf. Lass uns mal einfach die Augen schließen und fang du an, auch an deinem Platz zu beten. Ich weiß nicht, wo du stehst, welcher Teil dieser Predigt dich angesprochen hat. Aber ich hoffe, dich hat was angesprochen. Ich möchte kurz beten. Vater, ich danke dir für jede Person, die hier ist, für die ganzen wertvollen Menschen, die da sind. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht vergessen hast. So wie du Josua auch nicht vergessen hast. So wie du Israel auch nicht vergessen hast. Ich danke, dass deine Gemeinde überwinden wird. Herr, dass wir eine Ortsgemeinde sind, aber dass generell der Leib Christi einen richtigen Aufschwung erleben wird. Herr, wir wissen, dass es besser wird mit dem Leib Christi. Denn wo die Finsternis größer wird, wird das Licht immer heller. Wo das Unkraut wächst, wächst der Weizen gleichzeitig mit Jesus. Und so möchte ich beten, dass Glaube entsteht in den Herzen. Vater im Himmel, wir beten, dass du Zweifel rausziehst, Enttäuschung rausnimmst in Jesu Namen. Herr, dass du Depression nimmst, Herr. Oder diese Angst vor der Zukunft, die uns lahmlegt. Herr, befreie uns von dieser Angst. Du hast gesagt, fürchte dich nicht. Herr, wir wissen, du bist immer noch so frisch, wie du es immer warst. Und genau in dieser Frische wirst du uns weiterführen. Und wir wollen uns benutzen lassen. Und jetzt möchte ich zum Schluss in die Fürbitte gehen. Können wir gemeinsam heute Morgen in die Fürbitte gehen? Lass uns beten für die neue Generation. Lass uns beten für die, die noch nicht geboren sind oder gerade geboren wurden oder so 14, 15, 16 sind. Komm, lass uns mal beten. Komm, erhebe mal deine Stimme. Wenn dir was an dieser Generation liegt, dann lass uns dafür beten jetzt. Herr, wir beten. Komm, Geist Gottes. Herr, gib uns Kraft, sie zu führen. Gib uns Weisheit, sie zu führen. Gib uns Liebe in Jesu Namen. Herr, beschütze sie in Jesu Namen. Bewahre ihr Herz in Jesu Namen. Führ sie in Kraft in Jesu Namen. Wir wollen sehen, wie sie erobern. Wir wollen sehen, wie sie Land einnehmen. Wir wollen sehen, wie sie Siege erringen. Komm, Geist Gottes. Komm, Heiliger Geist.